Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir sprechen bekanntlich gern über Zahlen in Form von Budgets und Einspielergebnissen. Und in dieser Folge gibt es so einige Nümmerchen, bei denen euch sicherlich die Ohren schlackern werden. So mutiert South Park fast zum Milliardendeal, Apple sichert sich richtig teure Filmrechte und natürlich werfen wir einen Blick auf den juristischen Feldzug von Scarlett Johansson gegen Disney und was das für Folgen haben könnte. Bei den Trailern, da gibt es diese Woche adrenalingeschwängertes Gekloppe in Form von Cop Shop und Kate, aber auch dramatisch aufregende Geschichten wie King Richard, Together oder House of Gucci. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode von Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Woo! Boom, wir haben uns wieder eingefunden zu einer vollgepackten neuen Update-Folge und wie immer kann ich mir nur einen vorstellen, hier mich durch die Fülle an Updaten, Infos und News zu wühlen, nämlich den Scully zu meinem Mulder. Gut?
Ja. Okay. Leg mal den zweiten nach.
Der Bender zu meinem Fry. Oder warte, das muss ich mir noch überlegen, ob ich lieber. Hallo, lieber Ronny.
Danke, Alex. Ich bin zufrieden, wenn ich Bender bin. Mm. Deshalb sage ich danke für die charmante Anmoderation, wie immer. Wie immer.
Death by Snoo Snoo.
Ist okay, dass ich Fry bin. I see Wiener, möchte ich nur hinzufügen.
Ganz genau, so, jetzt haben wir uns direkt die ersten Leute abgehängt.
Exakt so.
Mit irgendwelchen Futurama-Referenzen.
Ja, Nerd Science.
Futurama hat es, glaube ich.
Selber schuld.
Hat es tatsächlich nicht reingeschafft, aber wir haben da irgendwas mit South Park irgendwie weiter unten noch. Aber, bevor wir zu den News kommen.
Wie geht's dir, Alex?
Ach, Smalltalk.
Bitte Pupidi.
Ich will doch nicht wissen, wie es dir geht. Ich will wissen, was du jetzt in den letzten zwei Wochen geguckt hast und ob irgendwas davon es wert ist, bei den Highlights beleuchtet zu werden.
In der Tat. Ich habe ein plus Highlight habe ich mitgebracht. Also so eineinhalb.
Eins plus heißt das, da ist ein, muss ich da ein Premium zahlen? Ist das so VIP-Access oder
ja,
ist direkt
fast
schon so ein Segway?
Ja, auch mit der Bezahlung bist du gar nicht so weit, aber das erste Highlight ist harmlos. Soll ich direkt mal anfangen? Hast du nur eins? Dann wird es aufgehen.
Das erste Highlight ist harmlos, okay. Ja, mach halt erstmal.
Ich mache einfach mal. Ne? Das erste Highlight ist harmlos, weil ich bin einer Empfehlung von dir gefolgt und habe Masters of the Universe Revelations auf Netflix geguckt.
Damn!
Habe ich ja cool gesagt, du hast es von meinem Pile of Shame runtergeschüttelt bekommen und dann habe ich es direkt mal eingeschoben.
Ich meine, ganz ehrlich, die zwei Stunden sind ja auch mal schnell eingeschoben, oder? Für die fünf Folgen da.
Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Die sich auf jeden Fall ganz gut weggucken und ich hatte ein bisschen Angst. Du hast ja gesagt, so bist da ohne Erwartung rangegangen, hast dich aber doch an viele Sachen erinnert gefühlt von der Originalserie. Bei mir ist es so, ich klar kenne ich es, aber ich kann mich an mega wenig erinnern, tatsächlich von dieser Serie. Aber auch ohne großes Vorwissen kann man da, glaube ich, gut rein gehen und das wegschauen, weil ist ja auch relativ übersichtlich eigentlich, das Universum. Mhm. Ich fand es auch super stark, wie es gemacht ist. Man geht so ein bisschen weg von diesem unbesiegbaren Superhelden. Ne?
Ja. Bleibt aber die erste Folge, da schlackern dir die Ohren ein bisschen. Ne?
Ja, auch das. Und ist auch viel weniger von dieser Goofy-Action, sage ich mal, die gerade so die ersten He-Man-Folgen auch ausgemacht haben. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Und die Folge geht, oder die ersten fünf Folgen machen so eine richtig, oder kriegen so eine richtig düstere Wendung, die für mich die Serie so ein bisschen neu positioniert hat und dadurch auch sehr viel Substanz geschaffen hat. Und wo ich nicht mit gerechnet hätte, es gibt ja nur die ersten fünf Folgen, das zweite Staffelpaket kommt ja noch, dass man in Folge 5 nochmal einen ultra brutalen Cliffhanger da reinballert.
In der Tat.
Trotzdem ist es noch irgendwie super bunt, wie man es kennt, übertrieben, überzeichnet und Stichpunkt überzeichnet, so mein einziger Wermutstropfen, den ich da habe. Der Zeichenstil ist halt nicht so ganz meins, ist so klassisch, so ein bisschen weniger Frames, so ein bisschen einfacher roh. Auch bei Invincible haben wir ja so über sowas schon drüber geredet. Ja. Aber nichtsdestotrotz sehr homogen, gibt jetzt keine großen Qualitätsschwankungen. Und insgesamt war ich überrascht, war all in, wollte wissen, wie es weitergeht und bin auf die nächsten fünf Folgen gespannt.
Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich.
Hast du guten Riecher gehabt. Ich hätte wahrscheinlich so oder so mal reingeguckt, aber wie gesagt, das hätte wahrscheinlich noch eine ganze Weile gedauert ohne deine Empfehlung vom letzten Update.
Bist du ansonsten mal in die Gruft der Hater hinabgestiegen und hast mal geguckt, was die so alles kritisieren und warum?
Nee, habe ich gar nicht erst gemacht. Du hattest es ja schon angedeutet und ich dachte so, es war wahrscheinlich der gleiche Quark wie bei, was war es denn damals, Ghostbusters und Captain Marvel vielleicht. Muss ich mir ja nicht geben, weil es ist ja dann... hat ja nichts mehr mit Subjektivität zu tun dann. Nicht mal das.
Ja, gut, soll ich weitermachen oder wie?
Mach mal weiter, ich habe jetzt so hier durchgelabert.
Du hast noch ein Plus dann oder wie?
Nee, das war das Plus. Das eigentliche Highlight kommt noch.
Ach, du kriegst doch die Tür nicht zu, okay. mein Highlight ist auch so ein bisschen off-topic. Eine Sache, über die wir nie reden hier. Und,
oha, ein Buch?
Es ist auch komplizierter ranzukommen, da müsste man dann quasi mal einfach über die sozialen Medien mit uns Kontakt aufnehmen, dann kann ich da vermitteln.
Geht zum Hentai.
Ich habe mit meiner besseren Hälfte geschaut, Making It. Eine Handwerker-Challenge-Sendung, wo es quasi um Bastler geht, Macher, die quasi so zu 6 oder zu 8, je nachdem, welche Staffel du guckst, gibt mittlerweile 3 davon, gegeneinander antreten und am Ende wird der Master Maker gekürt. Und moderiert wird das Ganze von Nick Offerman und Amy Poehler.
Da habe ich damals den Trailer zugesehen. Das hat mich ein bisschen angemacht, weil es auch weird war, die beiden in so einer Position zu sehen.
Ja, Mann, also die beiden waren halt der Selling Point für mich auf jeden Fall, natürlich, nach Parks and Rec.
Yes.
Unerreicht.
Ron Swanson.
Richtig. Und die erste Staffel ist ganz nett gemacht. Da erkennt man so ein bisschen das Potenzial. Aber ich bin jetzt mit der zweiten sind wir durch. Das ist so gut gemacht, handwerklich auch. So schön gefilmt, so schön aufbereitet. Und die Talente, gerade in der zweiten Staffel, die sie da haben und was die da so in jeder Episode rausproduzieren. Ich habe selten so eine DIY oder Challenge oder egal, ob die jetzt Kuchen backen oder Torten oder was auch immer du sonst noch so für Formate hast. Das, was da abgefackelt wird, das habe ich so auf so einem Niveau einfach noch nicht gesehen. Und jede Episode hat mich wirklich tief beeindruckt. Normalerweise ist das halt ein Format, das ich immer stehen lasse für meine Herzdame, die das gerne dann mal alleine wegguckt, wenn ich am Zocken bin oder so. Aber hier haben wir die erste Folge zusammen geguckt und habe ich gesagt, nee, das müssen wir schon zusammen sehen. Und bei dem Format eher unüblich in unserem Haushalt einfach, dass ich damit dabei bin. Und ja, leider gibt es das halt auf ganz regulären Wegen halt gar nicht. Also das wurde nie irgendwie rüber konfektioniert nach Europa in irgendeiner Form halt.
Oh Gott, das hast du dir mit der Brieftaube hier mit chinesischen Untertiteln irgendwo über den Pazifik fliegen lassen.
Vielleicht kann man das auch über VPN lösen. Wie gesagt, wer das im Detail wissen möchte. Aber... es lohnt sich halt und es ist halt unglaublich schade. Und jetzt in diesem Augenblick läuft halt gerade die dritte Staffel aus.
Ja, ich wollte gerade fragen. Dritte Staffel
genau.
Schon.
Also sie sind fast fertig jetzt und ganz genau. Ich musste da auf jeden Fall einmal das loswerden hier, auch wenn es wie gesagt nicht so ganz Kernthematik trifft. War sehr positiv überrascht davon einfach. Hätte nicht gedacht, dass mir sowas überhaupt jemals zusagt.
Ich kannte sowas mit so einer Möbelsendung. So eine Art Format gab es schon mal, wo die Designer dann immer so Möbel bauen mussten und dann um eine Runde weiterzukommen.
Wie gesagt, das grundlegende Format ist auch nicht neu. Ich war halt nur einfach von der Kreativität der Leute unglaublich überrascht. Und dann wird das halt so alle 5 bis 10 Minuten unterfüttert mit so kurzen Skits, die sie teilweise auch vor pre-recorded haben zwischen halt Amy und Nick.
Ja.
Die schwanken in der Qualität des Humors, aber dadurch, dass es die beiden sind, ist es halt einfach direkt auf so einem kleinen Podest bei mir. Und ich glaube, bei dir wäre das ähnlich.
Sicherlich, ja, stimmt. Ich bin auch froh, dass du es nochmal rausgeholt hast, weil mehr als den Trailer damals habe ich nicht gesehen und damit ist es dann auch in der Versenkung so ein bisschen.
Ja, und wie gesagt, also wenn du es Back-to-Back guckst, der Qualitätssprung von auch handwerklich von Staffel 1 auf Staffel 2, Wahnsinn.
Ja, crazy. Muss ich mir mal notieren. Vielleicht schreibe ich dir nachher eine Nachricht, wie ich da rankomme.
Und jetzt du.
Jetzt ich mit meinem eigentlichen Highlight. Und nachdem du dich gerade so gefreut hast, werde ich dich jetzt so nicht abholen. Und zwar mein Highlight und ein bisschen der Aufreger der Woche, weil es ein bisschen so wieder diese vor allem deutsche Release-Politik betrifft. Bob and Star go to Vista del Mar, lieber Alex. Ein Film, der Februar auf die Streamingdienste in Nordamerika und so gekommen ist. Und jetzt, ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Poster gesehen, ich habe keine Werbung gesehen. Auf filmstarts.de steht unbekanntes Veröffentlichungsdatum. Und vor 2 Wochen, kurz nachdem unser Update hochgeladen wurde, hat sich's aber ins deutsche Streamingangebot geschlichen. Amazon Prime, iTunes, Rakuten, gibt's das Ding jetzt. Film von und mit Kristen Wiig, Annie Mumolo. Und ich habe das gesehen. Und wie so ein kleiner Junge bin ich dann zu Alex per WhatsApp. Alex, guck das doch mal an. Was habe ich da gerade gesehen? Ich brauche Hilfe. Und Alex ist immer noch schweigend. Für alle, die es nicht richtig wahrgenommen haben. Weil er, glaube ich, gerade sich noch sammeln muss, warum ich diesen Film jetzt, glaube ich, anschleppe.
Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist derzeit nicht verfügbar.
Wir sind erst gar keine deutschen Wörter eingefallen, aber ich beschreibe es mit schräg und albern. Der Trailer war eigentlich schon nicht sortierbar, was da genau kommt. Aber der Film hat das Ganze für mich nochmal absolut getoppt. Allein schon die Filmeröffnung, super irritierend, weil es kriegt so einen krassen Austin Powers Einschlag. Abgefahrene Geschichte, super spleenige Charaktere. Zu keiner Zeit wird irgendwas in diesem Film ernst genommen, in diesem super knallbunten Szenario, aber den Hauptdarstellerinnen, Kristen Wiig und Annie Mumolo, wie gesagt, habe ich vergnügt zugeschaut die ganze Zeit. Ich habe mich da einfach voll reinziehen lassen in dieses super knallige, abgefahrene Bonbon und super eigener Humor. Aber ich musste halt echt permanent lachen und das ist für mich echt so eine kleine Perle dieses Jahr, glaube ich.
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Alex konnte nichts damit anfangen.
Nope.
Okay, das war's schon. Gut. Nope. Wir alle da draußen, es kann auch mal hier starke Kontraste geben. Ja. Es wär interessant, wie wir so eine Review-Episode über diesen Film fahren würden.
Nee. Ich habe schon mehr gesagt dazu, als ich dachte, dass ich in mir habe. Von daher.
Krass.
Weiß nicht, ob wir da eine ganze Stunde Feuer kriegen mit.
Die Kritiker finden es meistens ganz gut, aber bei den Zuschauern, bei den Zuschauerbewertungen ist auch schwarz und weiß. Beide hier im Podcast nochmal vertreten. Beide Spektren. Was haben wir noch im Petto? Uff. Wollen wir einfach weitergehen?
Die Releases bitte, ja.
Damit du den Puls wieder runterkriegst.
Danke.
Was gibt's aktuell im Kino? Komm, wir haben nochmal eine Sammlung zusammengestellt. Auch natürlich mit den Streaming-Dienst-Releases. Mhm. Aber auch Kino-Releases sind wieder stark vertreten. Heute, 12. August, wenn ihr uns gerade aktuell zum Release-Tag zuhört. Free Guy. Endlich im Kino mit Ryan Reynolds, Sean Levy. Haben wir, glaube ich, schon öfter über den Trailer oder über die Teaser geredet.
Yes.
Bin ich mal gespannt. Auch noch dabei Tom und Jerry von Tim Story. Also quasi so
ein, auch noch.
So ein Reboot mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle.
Ja. Kam auch nicht so richtig gut weg, ne?
Ja, leider. Sah auch vom Trailer her, ist auch egal. Also wer da drauf steht, vielleicht mal eine Chance geben. Dream Horse im Kino, so Dramedy mit Toni Collette. Nachschuss. Aus Deutschland, unter anderem mit Lars Eidinger, so ein Drama über den DDR-Spitzel, sah auch interessant aus.
Ja.
Falling, auch im Kino ab dem 12. August. Regiedebüt von Viggo Mortensen, der auch die Hauptrolle mit übernimmt.
Ja.
Sah ein bisschen kitschig aus, der Trailer, und auch die Kritiken waren so,
Ja, schweres Thema erstmal vorneweg halt, ne? Mhm. Geht irgendwie so um homosexuelles Paar, ne? Wo der konservative Vater, glaube ich,
mit reinzieht in das Haus, war ja an Demenz wohl auch erkrankt, ne? Auch wieder aktuelles Thema.
Und das ist ja, aber also das ist ja so eine Konstrukt, das wieder ein Setup ist für
Drama.
Für Drama und Reibereien. Und das Interessanteste am Film ist halt wirklich, dass Viggo Mortensen da halt sein Regiedebüt gibt noch.
Yes.
Ja.
Weiter noch dabei, mal gucken, wo der überläuft, ist How It Ends. Ein kleines Indie-Filmchen.
Okay.
Da geht es um eine junge Frau, gespielt von Zoe Lister-Jones, die sich mit dem Rest der Welt auf den Weltuntergang einstellt, dann gleichzeitig ein jüngeres Ich projiziert und dann so die letzten Tage auf Erden so ein bisschen happy-go-lucky-mäßig verbringt.
Ja, ja.
Das ist so die Quintessenz der Story und ich glaube, viel geht über den Cast. Also viele bekannte Schauspielgesichter von Saturday Night Live tauchen auch ein, zwei Personen mit auf.
Ja.
Sah ganz witzig, zurückhaltend, independent-mäßig aus. Würde ich mal eine Chance geben, dem Film. 13. August, da wird es wieder ein bisschen actionlastiger. Da kommt Beckett auf Netflix raus von Ferdinando Cito Filomarino. In der Hauptrolle John David Washington. War vom Trailer, da habe ich sowas gehört, mit dem Tenet-Star, blub, im nächsten Actionfilm.
Ja, das,
Bisschen hochgegriffen, aber ja, mal schauen. Beides mal im Kopf. 16. August soll dann offensichtlich wohl Shadow in the Cloud, über den wir hier schon eine Review gefahren haben, auch wieder mit der Glory Grace, ins Prime-Abo rutschen. Aber Prime-Releases sind ja immer so, ne? Nimmt man nicht alles für bare Münze.
Leider ist das so, ja.
18. August auch wieder Netflix, Die Schwarze Insel, deutsche Produktion, so ein bisschen Mystery, wie ein Schüler mit seiner Lehrerin irgendwie antuttelt, aber irgendwie ist da noch ein bisschen was mehr im Busch und Drama und ja, Thriller-mäßig, Thriller-lastig. Trailer sah interessant aus, aber deutsche Produktion ist ja immer so ein bisschen, ich will nicht so viel sagen, ich will mich hier nicht in die Nesseln setzen.
Ich würde gerade sagen, redet sie im Kopf und Kragen.
19. August, nächste Woche, Promising Young Woman. Mit der Carey Mulligan und Bo Burnham am Stissel. Da ja auch Oscar-Kandidat gewesen. Ich weiß gar nicht, was hat er gekriegt? Hat er was gekriegt?
Ich glaube, er hat was gekriegt, aber das war, glaube ich, hier so ein B-Oscar.
So ein B-Oscar, ne? Mhm. Ja. Weiter noch dabei, 19. August, Snake Eyes G.I. Joe Origins. Mit Henry Golding in der Hauptrolle. Freust du dich da ein bisschen drauf?
Ja, tatsächlich. Ja? Tatsächlich, ja.
Okay.
Weil vor allem auch Andrew Koji mitspielt. Weiß gar nicht, hatten wir darüber hier gesprochen, Warrior? Oder hatten wir das nur hinter ohne offenes Mikro
gemacht? Das kriege ich auch nicht mehr zusammen.
Das wurde ja nach zwei Staffeln nicht zu Ende geführt, endet mit einem Mega-Cliffhanger. Und dann ging es aber nicht weiter wegen HBO und HBO Max. Und dann wurde da Stars, die das produziert haben, durften nichts Eigenes mehr machen. Und dann wurde es quasi totgeglaubt. Die haben sogar schon die Sets quasi vernichtet und abgebaut. Und dann hieß es, nein, sie kommen zurück für eine dritte Staffel und alle sind wieder mit dabei.
Ich glaube, du hattest das erzählt.
Aber und das war dicker Hype von meiner Seite. Und da spielt halt Andrew Koji die Hauptrolle. Er spielt hier den vermeintlich Bösen. Aber vermutlich ist er der eigentlich Gute, weil er ist der G.I. Joe. Weil Henry Golding spielt ja Snake Eyes, der ja ein Böser ist eigentlich später. Deswegen bin ich hier tatsächlich ein bisschen gespannt, wie sie das Universum jetzt so ein bisschen soft rebooten, würde ich sagen.
Klingt interessant.
Vielleicht die haben Schwerter und die kämpfen.
Vielleicht fast so interessant wie Gunda. Da hatten wir damals über den Trailer gesprochen. Das war, glaube ich, letztes Jahr Sommer oder Herbst. Film von Viktor Kosakowski, wo nur in Schwarz-Weiß und O-Ton das Leben wohl eines Schweines oder einer Schweinefamilie porträtiert wird.
Cool.
Punkt. Also lasst es mal so stehen und guckt euch den Trailer an, falls ihr den noch nicht kennt. Ein bisschen flapsiger wird es wahrscheinlich wieder mit Super Intelligence, Film von Ben Falcone mit seiner Frau Melissa McCarthy.
Ja,
ist
eigentlich spannend. Alles gesagt, oder?
Ja, gut, dann ziehe ich hier auch schon die Reißleine. Und ab 19. August im Kino Der Masseur mit Alec Utkoff. Den kennt man vielleicht noch aus Stranger Things Staffel 3. Da hat er so ein bisschen den russischen Nerd gespielt, übernimmt jetzt hier eine Hauptrolle in einem Film, wo er ein Masseur spielt. In einem Stadtviertel, was nicht so ganz koscher wirkt und wo auch noch ein bisschen zu tragen kommt, kann er vielleicht ein bisschen mehr als massieren und so ein bisschen, auch da schwingt das Übersinnliche mit. Sah auch tatsächlich sehr interessant aus. Oh, und 20. August,
Nine Perfect. Du hast die Liste gemacht, jetzt beschwer dich.
Ja, ich weiß, ich ratter das jetzt noch schnell zu Ende. Nine Perfect Strangers, endlich, bei Amazon Prime. Auch hier alle Angaben ohne Gewähr. Da fällt mir gerade ein
Solos. Tatsächlich bei Prime, ja?
Solos ja auch irgendwie reingerutscht ins Prime-Angebot. Wann denn das? Wann denn
plötzlich
das?
Online, ich habe keine Ahnung, was wir bei Prime treiben. Aber interessant, dass Nine Perfect Strangers bei uns halt über Prime verfügbar sein wird. Relativ HBO, zeitnah gefühlt. Nee, Hulu.
Ach, Hulu war's. Ja gut, mit Handmaid's Tale und so.
Maybe.
Ist ja auch Hulu.
Ja. Irgendwelche Deals sind da im Hintergrund am Laufen scheinbar.
Who knows. Noch mit dabei, 20. August, Sweet Girl mit Jason Momoa. War so ein bisschen richtig. Ja, gute Zusammenfassung. Und damit war es das schon. Also vollgepackt auch wieder hier noch bis Ende August. Da gibt es einiges zu sehen und mitzunehmen. Und damit sind wir hier schon echt am Zeitlimit, würde ich sagen.
Ja, ist aber echt auch eine Menge, dass jetzt wirklich, wie wir befürchtet hatten, irgendwie gleichzeitig in die Kinos
reinschwappt. Alles im Sommer, wo die Leute jetzt noch können, bevor wieder hier Inzidenzwert 35 plus.
Ja.
Und dann sind ja trotzdem die großen Blockbuster, wir haben es ja im letzten Update besprochen, für Winter, November, Dezember, Januar angekündigt.
Da sieht es ja echt düster aus jetzt aktuell, ne? Wenn man so.
Ich will gar nicht.
Wir prognostizieren gar nichts mehr hier an der Stelle.
Nichts, genau. Lass uns zu den Neuigkeiten kommen.
Lass uns weiter in die Zukunft gucken.
Noch weiter
zum
in die
Beispiel,
Zukunft.
Zum Beispiel, lass uns doch gucken Richtung 2. September 2022.
Aber inhaltlich in die Vergangenheit, Alex.
Oh, das war tief. Gründlich.
Ja, das war deep, ne?
Ja.
Herr der Ringe.
That's what she said.
Die Serie, die wahrscheinlich nicht so heißen wird, weil es die Vorgeschichte, Jahrhunderte oder Jahrtausende?
Jahrtausende.
Jahrtausende sogar. Vor den eigentlichen Herr der Ringe und Hobbit-Filmen genau. erzählt.
Ich meine, das Universum ist ja groß, das wissen wir ja. Wird ja auch im Silmarillion ausgiebig dargelegt, sozusagen.
Gott sei Dank hast du es ausgesprochen.
Und ich wollte nur hier kurz einmal erwähnt haben, weil es halt ein Foto gab. Das ist auch durchaus hochauflösend. Und da gibt es echt viel zu entdecken, finde ich, in dem Bild. Und mal ganz davon abgesehen.
Wie so ein Wimmelbild.
Ja, ein bisschen, oder? Aber mal davon abgesehen ist, finde ich, das Framing geil. Also cinematografiemäßig. Und wenn das alles so aussieht, auch im Bewegt, wie es auf diesem Standbild aussieht, dann wissen wir, dass das Budget, also wir wissen ja schon, dass das Budget unanständig hoch war. Und dann wissen wir auch, wo es hingegangen ist.
In dieses Bild.
Hat mich, genau, tatsächlich mehr abgeholt, als ich gedacht hatte, weil ich war nicht so vollends überzeugt, aber ich muss sagen, das Foto, das sieht aus, wären sie auf gar keinem so schlechten Weg.
D'accord. Muss zugeben, bin kein großer Herr-der-Ringe-Fan, kriege auch immer massiv Probleme, wenn ich die Filme gucke, wer mit wem und warum und wieso der jetzt böse ist und andersrum.
Verstehe.
Ne? Aber ja, kann ich ja verziehen. Wo ich ein bisschen so eher drin bin, ja. Serienmäßig, ist ja. South Park.
Oh, okay, was gibt's da?
Da wurde es hier notiert, dass die South Park-Macher einen, ich hab's ja fast, oder hab's ja gerade erwähnt, fast einen Milliarden-Deal eingetütet haben.
Ja.
Und zwar über 900 Millionen US-Dollar hat man jetzt 5 weitere Staffeln und das musst du jetzt sagen, was man da zusätzlich noch mit eingekauft hat.
14 Spin-off-Filme. Das ist schon eine Menge halt. Also,
what?
Ja, und noch ein weiteres Spiel. Gibt ja schon zwei, beide äußerst erfolgreich gewesen, beide sehr, sehr gut angekommen. Jetzt gibt es noch ein drittes, finde ich cool. Die habe ich auch gespielt, obwohl ich die Serie nicht gucke. Ja.
Und also, trotzdem Fan nicht, oder begeistert von den Spielen gewesen?
Ja, durchaus, ja. Die wussten auf jeden Fall zu überzeugen, also über die Lizenz quasi hinaus. Und das musst du ja auch erstmal hinkriegen.
Mhm.
Und hier jetzt tatsächlich, ich meine, dass es weitergeht, war irgendwie klar. South Park irgendwie konstant, eigentlich erfolgreich. Aber mit den 900 Millionen wird jetzt nochmal auf Nummer sichergestellt, dass es bei Comedy Central, also Paramount Plus, bleibt der ganze Spaß so ein bisschen.
Das ist schon heftig.
Oh ja, und die 14 Spin-Off-Filme, das ist halt abgefahren, ne? Weil South Park war für mich nie so bekannt für die Spin-Off-Filme. Nicht wirklich.
Ja, ich wüsste auch gar nicht, was da kommen soll. Also klar gibt es wahrscheinlich Sachen, die man machen kann, ne? Aber für mich zeichnet sich South Park ja eher wirklich, gerade seit 10 Jahren oder so, macht man das ja schon wirklich an dieser super aktuellen Ausrichtung, ne? Auch politisch vor allem zeichnet sich das für mich aus. Aber ja, es ist klingt super spannend. Ich habe die letzten Staffeln jetzt eher so ein bisschen schleifen lassen, aber müsste ich mal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen, was das angeht. Und es hört ja nicht auf mit Geld ausgeben, hier in unseren Neuigkeiten.
Habe ich auch die Milliarde jetzt voll hier.
Auch schon angeteasert. 200 Millionen hat Apple ausgegeben, um sich da eine Film- bzw. Umsetzungslizenz an Land zu ziehen.
Diese ganze News, über die wir jetzt sprechen, ist ein sehr interessantes Konstrukt. Es geht um den Film oder die Filmrechte, ne, vom neuen Streifen von Matthew Vaughn. Argyle, würde ich jetzt mal aussprechen.
Argyle, ja. So wie du es ausgesprochen hast, klang es ein bisschen unanständig, aber ja.
Nice, ja. Ob es geil wird, wissen wir noch nicht, aber das ist auf jeden Fall der Matthew Vaughn-Streifen, der neue.
Also hier, ne, Kingsman.
Richtig.
Kick-Ass.
Richtig, alles das. Und Apple hat dafür 200 Millionen glatzt. Und jetzt wird es aber lustig, denn das Ganze basiert auf einem Buch. Interessant. Ein Buch von Ellie Conway. Das ist aber auch noch nicht erschienen. Also es wird quasi...
Wo ist da jetzt das Problem, Alex?
Nein, es ist gar kein Problem, aber es wurden 200 Millionen ausgegeben für eine Buchverfilmung zu einem Buch, das es noch nicht gibt und zu einem Film, den es entsprechend auch noch nicht gibt.
Naja, du kannst es vielleicht einsparen, indem du vielleicht halt unbekannte Schauspieler vielleicht erneuerst. Vielleicht kannst du das
nicht ausgleichen. Das ist halt super krass, weil wenn du dir das Cast durchliest, also bestätigt sind Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard.
Jetzt wird's teuer langsam, ja.
Bryan Cranston, John Cena, wobei aktuell habe ich das Gefühl, der kostet scheinbar nichts mehr. Hans darf in allen Gassen. Samuel L. Jackson, der kostet gefühlt auch nichts mehr. Und Dua Lipa hat sie noch mit reingeschlichen.
Dua Lipa, okay.
Fremdelt ein bisschen. Geht weg von der Musik hin zum Schauspiel. Das ist meine Hausnummer. Das bin ich ja fast schon nur von Quentin Tarantino gewohnt oder von Knives Out 2.
Ich wollte gerade sagen, genau, irgendwas in der Richtung.
Das ist schon krass. Und da ist die Frage beantwortet, wo die Knete hingeht, ein bisschen.
Genau, in solche Projekte. Ob es was wird, mal gucken. Netflix hat ja auch gerade so ein heißes Eisen am Start, ne? Red Notice, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Auch da, glaube ich, ähnlich viel Geld hingeblättert. The Rock, Ryan Reynolds und jetzt habe ich Wonder Womans Namen gerade vergessen. Gal Gadot.
Ganz genau, so sieht's aus. Also bin Bin gespannt, weil das sind ja so dann die Streifen, wo wir dann auch vielleicht perspektivisch in ein paar Monaten, in einem Jahr oder wann auch immer dann mal darüber sprechen können, hat sich das ausgezahlt?
Das wäre interessant, ja. Im
wahrsten und übertragenen Sinne wegen mir.
Auszahlen, Alex, auch ein schönes Stichwort, um vielleicht ins nächste Thema rüber zu gleiten. Scarlett Johansson hat ich möchte jetzt eigentlich nicht wertend klingen, hat einen Rechtsstreit, sag ich mal so, angezettelt. Angezettelt ist aber auch schon wieder falsch. Gestartet ist ja auch egal. Sie hat Disney verklagt. Und zwar geht es da um ihre Gage, beziehungsweise vielmehr um die Release-Politik von Disney.
Ja.
Weil Black Widow gleichzeitig auf Disney Plus erschienen ist, wie das Kino-Release. Und das hat zur Folge, laut ihrer Aussage oder der Aussage ihrer Anwälte, dass das ja Einfluss auf das Einspielergebnis im Kino von Black Widow haben könnte und dadurch ihre Gewinnbeteiligung gefährdet.
Richtig, so, dazu musst du wissen, genau, die hat, ich glaube, 20 Millionen vorab bekommen, einfach nur, damit sie den Kram macht.
Das weißt du aber, glaube ich, nur, weil Disney so eine dumme Antwort mal rausgehauen hat, oder, in die Öffentlichkeit?
Das kann gut sein, und das ist ja auch oftmals bekannt und das ist ja gleich, glaube ich, ein Daniel Craig auch oder ein Robert Downey Jr., dass du dich am Ergebnis beteiligen lässt.
Hatte sie hier scheinbar 50 Jahren etabliert hat, ihr Idiot.
Genau, ist natürlich smart, weil Fakt ist eins, unter normalen Umständen ohne weltweite Pandemie wäre Black Widow ein Milliardenfilm gewesen. Aus meiner Sicht sogar relativ sicher. Und dann hätte ich auch einen Vertrag aufgesetzt, wo ich Gewinnbeteiligung bekomme. So, jetzt ist das alles ein bisschen anders ausgegangen. Deswegen wurde die Release-Politik ein bisschen umgeworfen. Wir haben das Thema ja auch mit HBO und HBO Max. Da sind die Diskussionen ja ebenfalls im Gange. Das mit Scarlett ist ja, glaube ich, nur das prominenteste Beispiel. Und je nachdem, wie das ausgeht, könnte das vielleicht auch so ein bisschen der Gradmesser sein oder wo in welche Richtung halt quasi es vielleicht in Zukunft geht. Bei diesen Themen, wir haben das mit Denis Villeneuve und Dune auch und wir haben das auch mit James Gunn und dem Suicide Squad, denn wir wissen schon, dass das Kinoergebnis durchaus eingebrochen ist dann nach der ersten Release-Woche und ich verstehe es halt nur nicht so ganz, weil es wäre, glaube ich, was anderes, wenn es einfach im Streaming verfügbar ist. Hier ist es ja aber Premium-Streaming, das heißt, die Leute latzen ja auch.
Und nicht wenig.
Richtig. Und da ist mir dann wieder nicht ganz klar und da fehlt uns einfach wesentlich Information hier an der Stelle. Wie ist denn der Vertrag aufgesetzt? Warum kann sie dann nicht beteiligt werden an den Streaming-Ergebnissen oder war das ausgeschlossen? Weil es liest sich so, als hätte sie gar nicht gewusst, dass es auf Disney Plus released wurde. Und aus meiner Sicht müssten doch solche Verträge so wasserfest aufgesetzt sein, dass alle Eventualitäten eigentlich schon abgedeckt sind. Das klingt für mich alles so blauäugig.
Möchte man denken, ja.
Aus meiner Sicht wird es kein komplettes Abrücken mehr geben von solchen, ich sag's mal, Experimenten oder dieses Day-and-Date-Streaming und Kino. Und genau wie einige Kinobetreiber ja in Deutschland davon nicht so begeistert waren, müssen sich dann, glaube ich, da die Verträge irgendwie angleichen, den aktuellen Zeit, den aktuellen Gegebenheiten, den aktuellen Entwicklungen. Oh, das scheint alles nicht mal so 100% zeitgemäß zu sein. Das sollte einfach berücksichtigt werden. Und wie ich gesagt habe, wenn die Verträge das alles hergeben, alles wasserdicht ist, alles transparent ist und alle Parteien entsprechend einverstanden sind und offensichtlich dann unterschreiben, dann kann es auch aus meiner Sicht keine Streitpunkte mehr geben. Und das ist halt das, was ich nicht so ganz verstehe.
Mhm.
So, da muss einfach die Reise hingehen aus meiner Sicht.
Da war ja auch ein bisschen die Kontroverse. Also ist jetzt einfach ein bisschen geldgierig, genau. Weil 20 Millionen, das meine ich gerade, das hat ja Disney eigentlich öffentlich gemacht, was ich auch unschön fand, dass man dann quasi auch mit so einer Kommunikationspolitik dann nach außen tritt. Ist sie gierig oder fordert sie einfach nur ihr Recht ein?
Es ist ihr gutes Recht, denn wie ich schon als Beispiel gebracht habe mit Daniel Craig oder Robert Downey Jr., wenn du Black Widow Prequel-Film machst und sagst, hier ist er, aber Scarlett Johansson war vielleicht ein bisschen zu teuer, deswegen haben wir jetzt irgendein No-Name reingecastet, dann geht halt auch einfach niemand ins Kino. Das heißt, das Einspielergebnis ist schon mehr noch als vielleicht bei vielen anderen Filmen wirklich an die Personalie Scarlett Johansson geknüpft. Und deswegen ist es ihr gutes Recht aus meiner Sicht. Plus, Disney hat sich dann hingestellt und gesagt, das ist total pietätlos von der Scarlett. Nie dagewesene Pandemie weltweit.
Uns geht's so schlecht.
Uns geht allen so schlecht und so, wo ich mir dachte, Disney, ja, ihr seid die allerletzten, ja, da jetzt an der Stelle mit den Ketten zu rasseln, ja, ihr seid so ein Verbrecherbande da, die irgendwie hunderttausende Leute in den Parks irgendwie gefeuert haben und Existenzen gefährdet haben und im Zweifel jetzt überspitzt auch durchaus über Leichen gehen für ein gutes Ergebnis und dann ihr jetzt vorzuwerfen, dass ihr da irgendwie, nee, also das, da fand ich die Art und Weise, wie Disney öffentlich aufgetreten ist, unschön.
Diese Aussage gerade, die müssten wir kürzen, wenn wir es irgendwann als Trailertafel verwenden wollen, glaube ich.
Sorry.
Aber ja, wie du schon gesagt hast, Stück weit natürlich ihr gutes Recht. Und ich bin auch gespannt, wie andere jetzt vielleicht auch nachziehen oder was das für Auswirkungen eben noch auf andere Verträge oder
ja,
andere.
Ja, es gab ja auch, wurde auch gemunkelt, Emma Stone vielleicht auch mit Cruella. Wir sind auch wieder bei Disney,
das hat er
ja
auch schon geliebäugelt. Ja. Okay. Und was ich mich noch gefragt habe, das ist jetzt relativ klar das Aus dann, oder? Für Black Widow im MCU. Also für alle, die, glaube ich, noch gehofft haben, in irgendeiner Art und Weise.
Ich weiß nicht, wie das hätte weitergehen oder? Sollen mit Scarlett, aber aus meiner Sicht war,
rein hypothetisch.
War es eindeutig oder für mich eindeutig und auch schon lange, von langer Hand geplant, dass es die Staffelstab-Übergabe an jemand anderes gibt. Florence Pugh. Und von daher, ja, das, ich glaube, das war vorher schon klar, aber es wäre halt natürlich schön gewesen, wenn man sich im Guten trennt und nicht jetzt mit so einem Rosenkrieg am Ende noch.
Ja, genau.
Ist einfach hässlich.
Ah, kriegen wir vielleicht die Wunden irgendwie ein bisschen geklettet bei den Fans
oder so?
Geht so. Es gab
du
ja
kannst
noch
ja nur, genau, kannst ja nur glätten mit mehr Content, mit gutem Content.
Ablenken und fett füttern, glaube ich.
Genau, aber wir waren doch nicht ganz so fett, wie wir es, glaube ich, im letzten Update noch versprochen oder angeteasert haben.
Was gab es denn noch für Änderungen jetzt in dem Releaseplan von
Marvel? Na, wir wissen jetzt, Hawkeye hat ein Datum, 24. November. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Update schon so fix hatten, so konkret hatten.
Nee, wir hatten, glaube ich, nur geschwafelt, dass es noch kommt. Und wir hatten, glaube ich, auch noch nicht darüber gesprochen, dass es jetzt die ersten Bilder auch schon gab mit
genau,
der Haley.
Wir wussten so Richtung Oktober, November geht das ein bisschen aus. Und wir wussten auch, dass im Dezember Spidey angekündigt ist.
Mhm.
Was nicht ganz klar war, ist, wie sich Miss Marvel da noch reinschlängelt. Und es hieß eigentlich immer, das kommt noch irgendwie Ende dieses Jahr. Aber scheinbar jetzt mit 24. November Hawkeye erst. Das ist schon relativ spät. Und dann haben wir ja noch den Spidey. Und ich finde auch, es macht dann Sinn, Miss Marvel einfach zu schieben und uns nicht quasi komplett zu überlasten und zu überfordern, unsere kleinen Köpfchen mit Marvel. Sodass jetzt Miss Marvel sich geschoben hat auf Anfang 2022. Was ich okay finde. Ausnahmsweise.
Ich muss meine Traurigkeit arg gerade zurückhalten und bin einfach nur gespannt, was da noch so kommt und vor allem, wie es kommt. Ich hatte ja in den letzten Folgen schon mal erwähnt. Für mich war jetzt zum Schluss Loki so bis jetzt die beste Serie aus dem MCU. Hawkeye.
Ist ja auch die wichtigste Baustelle, aber
für Phase 4 vor allem oder Richtung Phase 4.
Ja. Genau, wobei Hawkeye ja nur jetzt, Spoiler, auch ein bisschen Setup bekommen hat.
Oh.
Was? Und genau.
Punkt. Genau.
Punkt. Und jetzt kommen wir zu den Trailern.
Damit sind wir durch, genau, bei den Neuigkeiten. Und es geht knallhart weiter, oder? Mit Action, kann man ja so sagen.
Knallhart.
Und reingeprügelt kommen hier Frank Grillo und Gerard Butler zuerst im Namen von Cop Shop.
Ein toller
Titel, ja, Cop Shop. Habe ich den Trailer angemacht, dachte so, oh ja, naja, ja, okay. Und dann aber so, ja, es sieht eigentlich ganz witzig aus.
Es sieht überraschend unterhaltsam aus, ja, tatsächlich. Und bei Frank Grillo.
Frank Grillo gerade eben mit Boss-Level so ein bisschen, den wir ja auch in der Review hatten, wo wir auch dachten, eigentlich super unterhaltsam, da sind wir echt mit einer guten Bewertung rausgegangen.
Ja.
Und jetzt spielt er hier auch eine sehr witzige Rolle, so mit langen Haaren und wenn er da irgendwie so ein bisschen unbeholfen rumrennt, es sah schon interessant aus.
Es scheint nur vom Scope wesentlich überschaubarer zu sein. Ich glaube, die Location sieht aus, als könnte es vielleicht wieder eine Location nur sein, unterm Strich. Und dann vielleicht ein paar Rückblenden.
Oder
aber
so ein Großteil, ja, genau.
Ja. Ich bin halt noch ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich fand den Trailer auch klasse. Scheint auch so eine Newcomerin dabei zu sein, ne?
Die Alexis Lauder.
Alexis Lauder. War, glaube ich, bei Tomorrow War mit dabei, in einer relativ kleinen Rolle. Also, da von dem, bei dem Hardcore-Squad dabei, glaube ich, meine ich.
Vielleicht auch nicht.
Womit ich noch so ein bisschen ein Problem habe, ist, glaube ich, mit der Regie, ne, meine ich. Weil das ist doch ein Joe Carnahan-Film, ne?
Oh, das stimmt, da hatten wir drüber schon mal gesprochen, ne? Dass das einer seiner nächsten Filme ist. Oh, hast du gerade Schmerzen? Soll ich irgendjemanden
Und
irgendjemand
Joe Carnahan war ja Smoking Aces.
Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwas Schlechtes gegen Smoking Aces gesagt?
Nee, und ich habe ja auch nichts Schlechtes gegen Boss Level gesagt, aber dazwischen war ja auch noch so anderer Kram wie The Grey. Und das A-Team.
A-Team, Dacour, The Grey war so ein bisschen, ja, ich weiß, was du meinst. Aber stimmt.
Aber mit Boss-Level ist Boss-Level, vielleicht...
Stimmt, da haben wir drüber geredet. Stimmt,
vielleicht jetzt klingelt's wieder. Hat sich Joe Carnahan ja tatsächlich gefunden in diesem B-Movie-Bereich.
Ja, du meinst, dass er jetzt also einfach eine Linie hat.
Trailer sah cool aus. Der Trailer suggeriert mir ganz, ganz klar, was ich für ein Genre bekomme. Und ich habe da Bock drauf auf jeden Fall. Ich kann mir das gut vorstellen am Freitagabend.
Erwartungen sind fixiert. Jetzt ist nur noch das Endergebnis interessant.
Ja, wann denn?
Weiß ich nicht. 17. September, USA. Hilft uns das weiter, Alex?
Nicht so richtig, aber vermutlich kommt es einen Monat später auf Prime Online.
Ja, ohne dass wir es wissen halt. Das ist ja der Kniff. Man muss sich schon ein bisschen selbst anstrengen als Filmfan, herauszufinden, wo ein Film irgendwo bei welchem Streamingdienst versteckt plötzlich auftaucht.
Na, was sollen sie denn machen? Werbung dafür oder so? Damit du weißt, wo du hin... Das ist ja jetzt ein bisschen...
Werbung macht ja auch mal keinen Sinn.
Nächsten,
Hashtag Without Remorse. Hashtag Val. Anderes Thema, andere Baustelle.
Anderes Thema, andere Baustelle, aber gut informiert seid ihr immer, wenn ihr unsere Updates hört.
Ja.
Mach mal weiter.
Ich wollte gerade Netflix reinwerfen und sagen, das klappt ein bisschen besser mit den Releases.
Da
kriege ich das auf dem Schirm, wann was kommt, und da kann man sich relativ stark drauf verlassen. Und zwar
in 99% der Fälle.
Ja, wo sie auch schon ein bisschen zu wackeln anfangen mit ihren Ankündigungen. Genau. Kate ist jetzt raus. Der Trailer zu Kate mit Mary Elizabeth Winstead und auch dabei Woody Harrelson. Und ein bisschen hat man auch schon gemutmaßt in einer der letzten Sendungen, wo wir über den Trailer zu Jolt gesprochen haben. Glaube ich, Jolt auch nicht in den Releases genannt, hat sich ja auch,
auch auf Prime eingeschlichen.
Mittlerweile auf Prime eingeschlichen. Und ein bisschen artverwandt. Zwei Frauen, Kate Beckinsale in dem einen, hier Mary Elizabeth Winstead in dem anderen, die sich dadurch Männerscharen prügeln.
Ja, ein bisschen. Hat auch ein bisschen was von Gunpowder Milkshake. Fand war, Kate ist, Jolt war, glaube ich, wesentlich greller, bunter, poppiger.
Abgefahrener, Gefühl,
ja. Kate sieht ein bisschen geerdeter aus, sehr stilisiert, sehr dunkel, hier schön mit so ein bisschen Neonfarben. Mich hat es halt mega abgeholt, das in so einem japanischen Setting stattfindet. Da bin ich halt einfach superst billig. Ansonsten würde ich sagen, Woody Harrelson sah gut aus, Mann. Sah gesund aus in dem Trailer. Fand ich also einfach fit und frisch. Gefühlt 5 Jahre jünger als in den letzten Filmen, die ich irgendwie gesehen habe. Das sind die Drogen bestimmt.
Ja. Okay.
Nee, ansonsten...
Auch das hätte ich vielleicht auch.
Ansonsten sah das echt erstmal recht solide gemacht aus.
Halt, stopp, alles oder ich sag nur
nicht alles.
Neonfahrzeuge in animierten Großstädten, das hat mich ein bisschen fein.
Ja, da gibt es auch, glaube ich, am Ende so eine Action-Szene mit so einem Auto, das sich da zerschrottet. Das sah so schon sehr nach Special Effects aus, ein bisschen Videospiel. Aber das haben wir ja bei Boss Level irgendwie auch gesagt. Und am Ende kam es dann aber zusammen. Und ich muss gestehen, ich hab tatsächlich Bock drauf. Ich wäre gerne positiv überrascht mal wieder. Lass mich so formulieren.
Ich muss sagen, ich habe ja so einen leichten Crush bei Mary Elizabeth und sehe sie sehr gerne. Und
okay.
Bin gespannt. Ich habe Birds of Prey nicht gesehen, da ging sie ja schon in diese Action-Richtung rein.
Ja, da
hast du
nichts verpasst. Ja, da ging es aber weniger um sie.
Hast du ja auch gesehen, habe ich auch nicht gesehen, weil beides für mich nicht, kein...
Kann nicht so groß sein, der Crush.
Ja.
Du hast schon gesehen, dass du dir bei Kate keinen Gefallen tust, ne? Weil, wenn man dem Trailer eins bescheinigen kann, dann, dass sie eine hervorragende Maske hatten, weil das sah schon echt heftig aus. Sie kriegt da ordentlich auf den Sack, die Figur der Kate.
Ach, das meinst du, okay.
Mein lieber Schwan.
Ich, hab Bock drauf. Und hey, Netflix, Abo ist da, 10. September soll das Ding kommen, also noch gut einen Monat.
Yes.
Habe ich mir vorgemerkt.
Dito.
Bin ich gespannt. Anderes Kaliber, King Richard, bisschen so, ne, von Gemini Man hätte man jetzt irgendwas machen können. Will Smith.
Nee.
In mal keiner verjüngten oder generell Actionrolle, sondern er spielt hier den Vater von Venus und Serena Williams, also diesen beiden Tennis-Profispielerinnen.
Yes.
Und wird so ein bisschen porträtiert, wie er die beiden großgezogen hat und quasi zum Erfolg geführt hat.
Genau, so ein bisschen diese Idee, sie von der Straße runterzuholen, ihnen was zu tun zu geben nach der Schule, ne? Damit sie nicht irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Und dann von Anfang an seine Kinder natürlich geglaubt, wie das halt jeder gute Vater tun sollte. Aber halt auch so ein bisschen erkannt, das Potenzial. Aber natürlich sind die in einer Zeit groß geworden, wo sie als Schwarze, glaube ich, auch nicht so richtig ernst genommen wurden, auch mit dem Background im Zweifel. Ne?
Genau, genau.
Der da, mit dem Klischee Background, wird ja genau. Hier so ein bisschen auch gespielt. Mhm. John Bernthal, der Punisher himself, hier wieder ein sehr schöner, sehr schön aufmatustelt im Film zu sehen. Fand ich auch sehr unterhaltsam.
Ja, Mittelscheitel kommt wieder, ist das denn?
Ja, möglich. Ich hoffe nicht, aber möglich. nee, sah aber echt, ja, wholesome ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich weiß nicht. Also es sah schön aus. Es gibt, glaube ich, ein bisschen Herzschmerz, gibt ein bisschen Drama. Ja. Aber am Ende des Tages wissen wir ja, dass die Geschichte gut ausgegangen ist, weil die beiden halt zu den besten Tennisspielern aller Zeiten gehören. Mhm. Und von daher finde ich es ganz spannend eigentlich mal. Jetzt, wir sind jetzt in dem Alter, Ronny, ja, wo wir Biopics sehen von Leuten, die noch leben und mit denen wir aufgewachsen sind.
Oh Gott, ja. Das ist so traurig. aber es wird auch ganz interessant, glaube ich, wirklich diese Vaterfigur zu sehen oder da eher den Fokus drauf zu legen.
Fand ich auch interessanten Ansatz, tatsächlich.
Weil der Vater, was man so ja auch aus Interviews oder so von der Geschichte erkennt, er selbst hatte ja nichts mit Tennis am Hut. Er hat sich das irgendwie selbst beigebracht, hatte der Legende zufolge ja vor der Geburt seiner Töchter schon die Pläne ausgearbeitet, Trainingspläne und wo es mal hingehen soll, weil er einfach Tennis im Fernsehen verfolgt hat. Und das ist schon abgefahren. Und ich frage mich, ob so eine Fragestellung auch in dem Film auftaucht, ob man die Kinder dann dementsprechend nicht auch ein Stück weit ihre Kindheit beraubt hat. Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Man kennt das ja so von Stars, ne, so Justin Timberlake oder Britney Spears, die da reingepresst wurden in diese Medienformate und mal mehr, mal weniger stark dann irgendwie schon einen Tick irgendwie entwickelt haben.
Ja, ich bin gespannt, ob sie so ein bisschen wertungsfrei aufziehen, weil ich fand, der Trailer hat mir schon suggeriert, dass er so ein bisschen auf den Podest gehoben wird als ein Held, der sie quasi
so
aus
American
der Armut
Dream-mäßig
führt mit einer Version, ja, mit einer Vision. Ich bin gespannt. Will Smith auf jeden Fall für den Film gut gealtert, sagen wir mal so.
Ja,
haben sie ordentlich abhängen lassen.
Bin ich auch echt gespannt auf die Performance.
Ja, und wir wissen, zumindest HBO Max wird das Ganze starten am 19. November. Bedeutet, wenn wir Glück haben, auf Sky.
Ja.
Um eine ähnliche Zeit.
Auch das, vielleicht.
Ansonsten sprechen wir halt irgendwie Ende November nochmal drüber.
Ja.
Vielleicht. Bei den Releases.
Zum Beispiel, wir bleiben am Ball, würde ich sagen. Wo es wieder ein bisschen einfacher ist, wo es wieder immer noch ein bisschen einfacher bleibt, ist nach wie vor Netflix. Da kommt Worth mit Michael Keaton. Ja, viele Jahre hat man sich gewundert, was macht er noch oder sich gefreut, dass man ihn sieht. Mittlerweile taucht er stetig auf, möchte
ich
mal so sagen.
Ich freue mich sehr, jedes Mal.
In einem Drama um den 11. September 2001, wo es darum geht, quasi eine Schadenssumme für die Verstorbenen
für die Familien oder die Hinterbliebenen. Der Verstorbenen.
Justizdrama, schwere Kost, also quasi
also ein bisschen,
einen Wert für einen Menschen festzulegen, für die Menschen, die da halt umgekommen sind bei dieser Tragödie.
Also wird natürlich sehr dramatisch. Für die Amerikaner wahrscheinlich oder für die US-Amerikaner wahrscheinlich noch einen ganzen Tacken mehr. Ich glaube aber, hilft bei der Aufarbeitung, ist halt, glaube ich, ein Thema, das auch nicht so bekannt ist. Insbesondere, glaube ich, im Rest der Welt, was da so abgegangen ist, basiert ja auf wahren Begebenheiten auf jeden Fall. Und ich fand halt den Ansatz trotzdem recht spannend und was das so für ethische Fragen aufwirft. Und dann da Michael Keaton zu haben, saugeil, Stanley Tucci spielt mit, scheint da so die andere
Gegenpol,
Gewicht, der Gegenpol, das Gegenüber
dann,
zu sein. Ich fand es sehr, sehr interessant, thematisch einfach. Ich weiß halt nur nicht, ob es halt zusammenkommt als 2-Stunden-Film.
Das habe ich mich auch gefragt, weil ich fand den Trailer ein bisschen kryptisch.
Ja.
Ich habe verstanden, um was es geht, aber nicht, wie es ablaufen soll. Jetzt im Detail muss es ja nicht wissen.
Ich hatte auch den Eindruck, die Figur des Michael Keaton macht schon im Trailer eine Kehrtwendung.
Ja,
so
das
bisschen.
Fand ich auch ein bisschen.
Und ich habe noch nicht ganz verstanden, wie gesagt. Also deswegen würde es mich halt einfach interessieren. Ich finde es thematisch halt, wie gesagt, spannend, was es so für ethische, moralische Fragen auftut. Ob es die auftut.
Tut.
Wir werden es sehen und wir werden es sogar als bald sehen.
Ja, eine Woche noch vor Kate auf Netflix. Und zwar am 3. September. Ja, jetzt fragt uns mal, warum wir das so eingeordnet haben. Ich weiß es, glaube ich, auch nicht. Thematischer Bezug, was auch immer. Noch ein bisschen früher haben wir hier ein Release-Date stehen, aber nur für das United Kingdom, und zwar 27. August. Guck mal, ist gar nicht so lange hin, noch 2 bis 3 Wochen. Together. Ja, super generisch, können wir nichts dafür, aber ein Film mit James McAvoy und Sharon Horgan.
Ja, eine kleine, also schon deutlich eine Indie-Perle, ne? Muss man sagen.
Ja, ich hatte direkt, es geht ja um so ein Ehepaar, was sich quasi so auf einem Scheidepunkt befindet oder an einem Scheidepunkt.
Ehepartner mit einem Kind.
Ja.
Wo man den Eindruck hat, sind die sich jetzt überdrüssig, die beiden, und bleiben sie nur noch zusammen wegen dem Kind.
Richtig.
Oder nicht. Und ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass sie sich beide so im Klaren werden müssen und es nicht sind. Sollte man jetzt zusammenbleiben oder nicht? Was ist denn jetzt eigentlich Liebe? Und also ist es jetzt nur für das Kind eigentlich oder ist da halt mehr und sollte man das dann halt beenden oder nicht? Weil ist sonst, glaube ich, verschwendete Lebenszeit für alle.
Mich würde interessieren, was gerade alle Zuhörenden denken, weil für mich hatte ich super den Eindruck von Marriage Story.
Ja.
Auch Netflix-Produktion unter anderem. Aber das hier wirkte doch wesentlich, also eher ein gutes Stück weniger independent, vor allem im Vergleich zu Marriage Story. Wirkte schon ein bisschen poppiger, hochwertiger vom Look. Und dann baut man auch noch so einen Twist ein, dass beide Charaktere immer wieder die vierte Wand durchbrechen und quasi.
Ja,
zu
das
dem
fand
Publikum
ich auch interessant.
Sprechen.
Ja, also das
war
dem Ganzen,
so ein kleiner
ich,
Kicker für mich noch.
Ja, definitiv. Das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit, weil die Themen, um die es geht und wie sie streckenweise porträtiert sind, haben schon gewisse Schnittmengen mit Marriage Story, aber durch dieses immer wieder in die Kamera sprechen, dieses Stromberg-eske, The Office-mäßige, wird es halt mega aufgelockert, was ich halt sehr angenehm fand. Und ich bin gespannt, ob man das damit halt so ein bisschen kurzweiliger und nicht so schwer.
Ja, das war, ja, Marriage Story kriegt. War natürlich schwer im Vergleich. Ja. Das wirkt ein bisschen leichter, möchte ich fast meinen.
Ja, ja, aber definitiv. Wie gesagt, ist aber, glaube ich, halt eine, so eine rein britische Produktion.
Und das hört man auch, gerade bei James McAvoy.
Ja,
der packt
das ist
da
man
mal
halt nicht gewohnt, ne?
Seinen
US-Rollen.
Seinen allerdicksten schottischen Akzent holt er da raus. Ja. Das ist schon heftig, aber so wie das da alles vor sich hin rollt, das ist schon, ist mal eine ganz nette Abwechslung auf jeden Fall.
Und wie gesagt, ich glaube, McAvoy ist auch über jeden Zweifel haben, ne? Schauspielerisch, sowieso.
Ja, das stimmt. So,
Entschuldigung, du wolltest jetzt, aber.
Jetzt aber, stopp. 27. August, United Kingdom, und ich glaube, es gibt halt noch kein deutsches Release-Datum. Nee. Zumindest wird es, wenn es auf Prime kommt, noch für lange Zeit zurückgehalten werden. Dann gucken wir uns doch noch eins weiter an, aber ich glaube, auch da haben wir noch kein richtiges Release-Datum. House of Gucci mit einem Cast, der sich sehen lassen kann. Da hatten wir bei Instagram auch schon mal was geteilt.
Yep.
Unter anderem dabei Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino. Also auch das klingt richtig dick. Jared Leto schlummert hier unter kiloweise gefühlt unter Masken.
Yep.
Auch das hat man ja schon mal thematisiert in so einer Instagram-Story. Unerkennbar quasi, unkenntlich gemacht. Um was geht's? Kannst du es kurz abreißen? House of Gucci gibt ja schon so einen kleinen Hinweis.
Also erstmal eins vorneweg für Leute wie mich, für die das wichtig ist, das ist der neue von Ridley Scott.
Kommt noch dazu, stimmt, habe ich unterschlagen.
Also ist eine für mich gewichtige Information.
Mhm.
Weil wir hatten
so
das Podest heute schon mal.
The Last Duel war doch auch von Ridley Scott.
Ich meine ja.
Ja, also der ist gerade umtriebig.
Na gut, wir haben ja auch jetzt eine Weile nichts von ihm gehört. Hat er gut genutzt. Zwei Filme rausgedrückt.
Ein bisschen gedrückt. Mehr machen, genau.
So, worum geht's? Ja, ich meine, es geht um das Gucci-Universum. Und ich glaube, die Figur der Lady Gaga, die heiratet da einen, ne?
So sieht's aus, ja.
So. Und dann basiert das alles hier auf wahren Begebenheiten und ich meine sogar auf einer Buchvorlage, Ronny.
Ja, das
da musst du jetzt ein bisschen auffüllen, die Lücken.
Na, es ist ja quasi, genau. Also die, ich glaube, wie war's? Ich habe es doch vorhin noch gesagt.
Eben.
Ja, eingeheiratete Patricia Gucci, die da quasi irgendwann mal ausgepackt hat vor ein paar Jahren und gesagt hat, ich muss hier meine Memoiren und meine Erinnerungen und meine,
meine
Erfahrungen zu Buch bringen, weil die Gucci-Familie, das ist also ein bodenloses Loch.
Genau, Skandale bis hin zu Verunglückten, Ermordeten, man weiß es nicht. Wer spoilerfrei bleiben will, sollte es vielleicht tatsächlich nicht googeln. Da es, wie gesagt, auf wahren Begebenheiten passiert ist, kann man das machen.
Oder außer ihr seid halt, so alt wie wir, dann hat man es in den Nachrichten damals eh mitbekommen.
Auch das ist durchaus möglich. Ich bin halt gespannt, inwieweit der Film tatsächlich das Ganze dann halt einordnet, wertet und porträtiert. Ich meine, Ridley Scott ist tatsächlich facettenreich, was die Filmemacherei betrifft. Das Ganze hier sieht halt wieder sehr hochwertig aus. Tolle Cinematografie. Ich fand auch gefühlt, es hat seinen eigenen Look gehabt, auch vom Grading her, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich weiß direkt, dass ich bei Ridley Scott gelandet bin wieder. Weiß nicht, ich konnte es nicht anders sagen. Und ich fand den
so krass rauslesen, speziell allein bei dem Trailer.
Ja, gefühlt schon irgendwie. Und aber ich muss sagen, das Cast, mega. Kostümdesign, du hast gesagt, die Maske, insbesondere von Jared Leto, aber auch irgendwie gefühlt von Al Pacino. Super abgefahren, jede Menge schräge Figuren scheinbar. Da wird schon so ein kleines, so ein Familienepos, fast was Mafiöses porträtiert.
Ja. Vor allem Jared Leto, der, also ich habe, glaube ich, noch niemanden so mit italienischem Akzent so das R rollen hören. Also er wurde mir fast schon ein bisschen schwindlig. Ja, auch das lädt natürlich ein bisschen ein, so an mafiöse Strukturen zu denken. Ich konnte nicht ganz rauslesen, wo jetzt so der Fokus liegt. Also gibt man jetzt einfach ein Stück weit wirklich so Memoiren ab und erzählt so ein paar Punkte einfach in so der Historie der Familie.
Bushaltestellen der wichtigsten Punkte so.
Genau.
Weiß ich nicht, ob es wirklich kulminiert in dem größten Skandal, genau, oder nicht. Da bin ich auch gespannt. Ich fand den Trailer als solchen sehr, sehr gut gemacht und freue mich tatsächlich drauf. Also wir hatten ja, House of Gucci war ja schon lange angekündigt, glaube ich. Wir wussten lange, dass der in der Mache ist. Wir wussten auch lange.
Auch ein paar Teaserbilder, genau.
Genau, und mit welchem Cast der auch in der Pipe ist. Von daher, muss ich sagen, hatte ich mich schon ein bisschen drauf gefreut, da den ersten Content zu sehen. Jetzt haben wir den Trailer und ich muss sagen, hat nicht enttäuscht von meiner Seite.
So, Release-Datum, Alex. Was haben wir da stehen?
24. November für die USA haben wir da stehen, im Kino. Ha, tja, schwierig. Also das Kino schwierig und 24. November potenziell eigentlich ein Film, der weltweit gleichzeitig ins Kino kommen sollte, aus meiner Sicht, mit dem Cast vor allem. Und da es ein Ridley Scott-Film ist. Aber ich habe jetzt so richtig nichts finden können dazu, um ehrlich zu sein.
Also ich habe gerade noch mal quasi hier ad hoc geguckt, was Deutschland sagt. 25. November.
Das wäre das, was ich gesagt habe, also weltweites Release.
Beziehungsweise 24. November, einen Tag vorher in den USA. Ja, aber
das ist dieses Donnerstag-Freitags-Release.
Genau. Lass mal hier mal die fünfe Krale sein, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Das wäre natürlich ganz schön. Wir müssen natürlich gucken, ob 25. November realistisch noch ist. In den USA mit offenen Kinos, in Deutschland mit offenen Kinos. Genau. Das ist aber ein schöner Abschluss hier für die heutige Episode, weil war auch für mich, muss ich gestehen, in den letzten zwei Wochen so ein bisschen das größte Highlight eigentlich.
House of Gucci hatte ich so stark.
Ja, fand ich cool.
Also ich fand, wir hatten jetzt auch mehrere Trailer als in der letzten Sendung, wo wir gefühlt irgendwie einen Monat halt pausiert haben. Aber war schon interessantes Zeug dabei auf jeden Fall, genau.
Du, ist alles interessantes Zeug, ansonsten würde ich nicht mit dir drüber sprechen. Aber
und wir mussten ja sogar schon ein, zwei Sachen aussortieren. Ne? Gab es den neuen Eastwood-Film, gab einen Trailer zu Brooklyn Nine-Nine und noch viele andere interessante
Staffel.
Sachen. Letzte Staffel, Nine-Nine, ja.
Also rest in peace.
Für alle Interessierten, gerne noch mal ein bisschen da die Fühler ausstrecken. Und apropos für alle Interessierten, schreibt uns gerne, ob wir jetzt irgendwas vergessen haben, ob jetzt noch in unserer, jetzt wo wir gerade aufgenommen haben, jetzt noch irgendwas rauskam, was wir auf jeden Fall dann mit in die nächste Sendung nehmen müssen, ganz unbedingt. Dann, ja, tretet gern mit uns in Kontakt, zum Beispiel über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Und der Alex liest hier mal unsere Namen vor.
Augenblick, da muss ich erstmal kurz hier die Unterlagen
Seite
mal
zwei,
raussuchen.
Alex.
Warte kurz. NSRT-Podcast.
Wunderbar, den gleichnamigen.
Oh,
ja, den gleichnamigen Hashtag, der steht dann auf Seite 4, wenn du den auch mal kurz notieren könntest, vorlesen könntest.
Notieren? Ja, hat sie nichts notiert. Ich lese nur noch vor jetzt hier. Ich rezitiere nur noch. NSRT-Podcast ist der Hashtag.
Super, super vorgelesen aus der Fibel, aus der Podcast-Fibel unserer eigenen. Schluss mit lustig jetzt hier, Alex. Schreibt uns gefälligst
eine iTunes. Ich schließe das Tafelwerk der guten Podcasts für heute.
Schreibt uns gefälligst eine iTunes-Bewertung, sonst geht hier gar nichts mehr. Wir lesen auch gerne vor, was ihr da so schreibt. Und damit sind wir am Ende von Update 57. Also
das ist crazy.
Der
wir gehen ja jetzt hier auch straff auf das Dreijährige zu, übrigens, ne?
Oh,
no pressure, Ronny, aber.
Hohu. Da müssen wir uns ja noch was ausdenken, Alex.
Weiß ich noch nicht.
Ja, aber diesen Monat ist es noch nicht so weit.
Das berühmte dritte Jahr. Warte, nee, war es das überhaupt oder was das siebte?
Ich glaube, das verflixte, ich weiß nicht genau. Wer achtet da schon drauf, Alex?
Ich bin mir relativ sicher, dass wir nächste Woche auf jeden Fall eine Episode anpeilen.
Eindeutig, uneindeutig. Das ist
genau,
immer gut, um die Leute heiß zu machen.
Aber eins ist eindeutig, wer es bis zum Ende durchgehalten hat, der verdient unseren Dank. Und ich danke auch dir, lieber Ronny. Großen Spaß gemacht. Und von daher möchte ich jetzt auch hier...
Gebe ich alles zurück.
Danke.
Habe auch die Musik schon mal angeschmissen.
Hervorragend. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt schön gesund. Und bis zum nächsten Mal.
Das sage ich aber auch. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.